Bei der Auswahl von dem Thema für diesen Sonntag war ich erschrocken, dass meine Wahl schon wieder, wie die 4, 5 Male zuvor, auf einen Psalm fielen. Dachte mir, das wird jetzt aber ein bisschen viel hier. Aber dann sah ich die Überschrift, ein Psalm Davids vorzusingen. Psalm 31, da steht das auch drüber. Und das fand ich sehr schön. Auf Anhieb fielen mir mindestens 2 bis 3 Lieder ein, die ich kenne, die Texte aus diesem Psalm übernehmen. Das eine und das Zentrale haben wir gerade gesungen. Meine Zeit steht in deinen Händen. Finden wir in Psalm 31, Vers 16. Ja, und das habe ich jetzt auch vor, mit euch ein wenig näher zu betrachten. Ein Psalm vorzusingen, das haben wir jetzt getan. Und der zentrale Ausspruch, meine Zeit steht in deinen Händen, muss auch erstmal genau definiert werden. Meine Zeit, und das fand ich in einer Stuttgarter Studienbibel, kann auch wörtlich übersetzt werden mit meine Zeiten oder meine Zeitläufe. Also das, was meinem Leben seinen Inhalt gibt, seine Gestaltung. Im Grunde genommen mein ganzes Schicksal liegt also in Gottes Händen. Das ist im Grunde genommen vom Psalmbeter sehr umfassend gemeint. Also, wenn die ganze Zukunft in Gottes Hand liegt, ja, dann ist ja auch alles inbegriffen. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das für dich auch so? Oder wird es vielleicht so? Aber doch bevor wir uns mit dieser allumfassenden Einsicht jetzt einfach zufrieden geben, will ich lieber noch auf die verschiedenen Aspekte der Zeit eingehen, so wie man sie vielleicht beim ersten Hören versteht. Also das Erste und Tröstlichste für mich daran ist dieser Aspekt der meine Zeit so ein wenig zur Ruhe kommen lässt, wo das ein wenig wie Innehalten an sich anhört und wo ich Sehnsucht habe, in dieser unserer schnelllebigen Zeit und Welt eben nochmal wieder zurückzukommen zu dem Langsamen, zu dem Wirklichen, wo ich schnell gejagt bin, oft voller Ungeduld, vielleicht auch voller Angst, dass meine Zeit nicht ausreicht, meinen Alltag versuche zu gestalten. Da tröstet mich dieser Vers ein wenig dahingehend, dass ich denke, okay, es gibt eben doch noch jemanden, der darüber steht, bei dem dieser Aspekt der Zeit und ihrer Kürze oder drängenden Eile vielleicht nicht der erste Aspekt ist. Okay, wenn ich natürlich einen Zug bekommen muss, der zu einer bestimmten Zeit abfährt, dann tue ich schon gut daran, nicht mit meiner Zeit trödelig umzugehen. Da nützt mir keine wundervolle Ruhe, die ich mir zusagen lasse durch einen Psalm, denn wenn ich ihn verpasst habe, dann hänge ich da, an einem Ort vielleicht, für den meine Zeit eigentlich zu schade ist. Also kann das ja nicht alles sein, dieses Entschleunigende, dieses Beruhigende, mach mal langsam, das alleine reicht nicht. Meine Zeit steht in deinen Händen, frage ich mich sofort auch, was ist denn mit meiner Zeit für Gott? Oder überhaupt, was ist mit deiner Zeit für Gott? Für den einen ist die Zeit für Gott überhaupt nicht, weil dafür hat er nichts reserviert. Für den nächsten ist die Zeit für Gott so 1, 2 Mal im Jahr, vielleicht Weihnachten, dann nochmal Ostern. Das muss dann genügen. Dann gibt es welche, die sagen, okay, einmal die Woche. Sonntags ist Gottesdienst. Sonntags 10 Uhr, Zeit für Gott. Und dann gibt es Menschen, die sagen, Zeit für Gott, ist das nicht jeder Moment, jede Sekunde? Das Schöne ist, Gott hat immer Zeit für dich. Immer. Und wenn ich diesen Begriff mal ein wenig näher mir anschaue, Zeit für Gott, was heißt das? Oder was ist das überhaupt? Dann kommen mir so verschiedene Gedanken. Vielleicht ist das ja so eine Art Währung. Eine Währung, die ich habe und die ich gebe, so als Bezahlung dafür, dass ich zu Gott gehöre. Gott hat mir so diese Währung Zeit gegeben und ich gebe immer so ein bisschen davon Mitgliedsbeitrag im Verein Kinder Gottes, möglicherweise. Oder was schnell natürlich dann auch so damit schwingt, ist es eine Pflicht? Muss man das nicht tun? Ach ja, das wollten wir doch immer, uns Zeit nehmen für Gott. Sollten wir ja immer einplanen. Ist es nicht eigentlich die Pflicht eines jeden Christen, dass er Zeit für Gott hat? Ein anderer Aspekt, ist es vielleicht eine Investition? Ich nehme von meiner Zeit, nehme ich mir Zeit für Gott? Und Gott nimmt sich nebenbei auch Zeit für mich? Und das ist vielleicht eine Investition, die sich lohnt, da vielleicht dabei mehr Zeit herauskommt, als ich investiere. Da möchte ich drauf hinaus. Das sind natürlich nur kleine Begriffe, kleine Vergleiche, aber die führen uns dahin. Worum geht es? Ja, es ist eine Investition. Ich muss etwas geben von dem, was ich zur Verfügung habe. Das Schöne ist natürlich, jeder Mensch auf der ganzen Welt hat gleich viel Zeit. Ob es so empfindet oder nicht, ist völlig unerheblich. Es gibt keinen, der da mehr hätte. Jeder hat das gleiche Kontingent. Das ist so. Aber jeder ist darüber Herr oder kann entscheiden, was macht er mit dieser Zeit? Wie füllt er sie aus? Wie viel nimmt er für das eine, wie viel für das andere? Und wie viel nehme ich mir Zeit für Gott? Und es ist eine Investition, die sich lohnt. Und da möchte ich gerne so ein paar Beispiele geben. Und zwar besonders dann, wenn es eine Zeit mit Gott wird. Zeit für Gott klingt fast so wie etwas, was man irgendwo hineingibt. Und dann arbeitet das da, wie man so Geld irgendwo zu einer Bank gibt oder in einen Aktienfonds oder wo auch immer hin. Und dann wird's mehr. Aber bei der Zeit für Gott ist es nicht ganz so. Weil die Zeit für Gott muss zu einer Zeit mit Gott werden. Und das ist auch das, was Gott gerne möchte. Er möchte nicht, dass ich einfach so ein Stück Zeit abschneide, ihm das für die Füße schmeiße, sage, hier, hast du, ich bin bereit, okay, ich muss ja, oder wie auch immer. Und dann macht er das irgendwie zu mehr. Nein, es ist immer eine Zeit mit Gott und da kann man staunen. Ich habe das erste Mal, oder nicht nur das erste Mal, aber ich habe schon viele Male gestaunt, wenn ich morgens meine Zeit nicht einfach verschlafe. Ich bin auch so ein Mensch, der morgens gerne mal so ein bisschen wartet, bis er dann aufsteht. Es gibt Zeitpunkte, da ist es sinnvoll aufzustehen und man kann es vertrödeln, verschleppen. Und ich neige auch so dazu, dass ich dann die komische Idee habe, das würde mir gut tun, jetzt noch vielleicht ein Viertelstündchen, um dann hinterher völlig abgehetzt durch den Morgen in meine Arbeitsstelle zu kommen, ohne dann irgendwie noch Zeit gehabt zu haben, vielleicht mal Zeit mit Gott zu haben. Und dann geht es manchmal so, dass ich so den Tag durch wirklich wie so ein Hamster im Rad oder wie der berühmte Hase zwischen den zwei Igeln hin und her laufe. Und immer sagt der andere Hase, ich bin schon da. Der andere Igel ist es ja, zwei Igel, ne? Der Hase läuft hin und her. Und immer sagt der Igel, ich bin schon da und ich hetze mich durch den ganzen Tag. um dann irgendwann festzustellen, ja, viel hast du heute nicht erreicht. Und dann gibt es Tage, da schaffe ich dann wirklich, diesen inneren Schweinehund zu überwinden. Das ist nämlich der innere Schweinehund, der immer suggerieren will, pass mal auf, da hast du was von, das ist schön, das ist bequem, das ist toll und der Tag startet besser. Nein, er startet nicht besser. Meine Erfahrung ist, er startet besser, wenn ich morgens schon einfach offen werde und Gott die Gelegenheit gebe, in mein Leben zu sprechen. Das tut er zuallererst und ganz besonders hervorragend durch sein Wort. Und das steht nun mal in der Bibel. Und darüber hinaus auch durch ganz viele auch kleine Zeichen, durch Sachen, durch Ideen. Aber da muss man sich irgendwie darauf einlassen. Und wenn ich es schaffe, morgens diesen kleinen Moment wirklich zu investieren, dann ist es manchmal so wie bei den Surfern, die ja warten, bis so eine Welle kommt. Ihr habt noch nie einen Surfer gesehen, der einfach nur da steht auf dem Wasser, ne? Der wartet, bis so eine Welle kommt und dann geht er aufs Board und dann kann er echt eine gute Fahrt aufnehmen. Und so geht's mir oft. Morgens steige ich auf mein Surfboard und kriege die Welle mit Gott und dann spült's mich durch den Tag in einem durch. Und ich denke, wow, wie macht er das? Dinge gelingen, Dinge funktionieren, Termine klappen. Ich bin Projektmanager, ich muss immer sehen, dass die Termine klappen. Ist auch ein sehr großer Humor von Gott, dass er mich zu einem Projektmanager gemacht hat. Ja, ich merke schon, einige kennen mich. Das ist so ein Punkt, so, da merke ich schon, da unterscheiden sich Tage. Und wie gesagt, es geht nicht um die Pflicht. Morgens musst du doch mindestens um 6 aufstehen. Oh, 6 Uhr, Schwitz. Oder für andere ist das noch spät, ich weiß, ja. Aber jeder hat so seinen Rhythmus. Nein, es ist keine Pflicht. Aber es lohnt sich auszuprobieren. Ich hetze den Dingen eben nicht gerne hinterher. Wobei ich jemand bin, anders als meine Frau, der auch gerne mal dafür rennt, dass er einen Zug bekommt, weil ich schon 10 Minuten auf den Zug warten eigentlich viel zu lang finde. Bin ich schon ruhiger geworden. Früher bin ich öfter gerannt. Heute meiner Frau zuliebe renne ich nicht mehr so oft. Aber okay, das ist eine andere Sache. Bist du bereit, deinen Zeitplan, und damit fängt's ja nur an, bist du bereit, deinen Zeitplan Gott zu überlassen? Heißt so viel wie, darf Gott dich morgens wecken? Vielleicht bevor der Wecker geklingelt hat. Oh, noch eine halbe Stunde? Nö, dann kann ich ja noch schlafen. Ich bin auch so, ich gebe es zu. Aber es lohnt sich rauszufinden, das ist wirklich interessant. Mich hat Gott mal geweckt, mitten in der Nacht. Und ich sollte einen Brief schreiben. Und das war sehr unbequem. Ich war müde. Brief schreiben ist jetzt auch nicht so meine Lieblingstätigkeit. Und ich habe mich wecken lassen. Und ich war hinterher unendlich froh, dass ich es gemacht habe. Diesen Brief habe ich meiner Tante geschrieben, weil ich kurz zuvor die Gelegenheit hatte, sie zu fragen, ob sie Jesus Christus kennt. Sie sagte, ja, ich bin Christ, ich glaube, aber Jesus? Und irgendwie merkte ich so, sie denkt über dieses nach, sie wohnt in Süddeutschland, und ich merkte, ich komme aber nicht zu einem Punkt irgendwo. Und dann weckte mich Gott eines Nachts, sagte, schreib jetzt einen Brief. Und ich schrieb ihr in dem Brief so alles, was mir einfiel und fragte sie, das war sehr schwierig, sie hatte stark Krebs, sie hatte Darmkrebs und ich wusste nicht, wie lange sie zu leben hat. Und ich dachte, was schreibe ich ihr jetzt? Irgendwas Tröstliches? Ja klar, wollte ich gerne, aber ich habe den Mut gefunden, sie zu fragen, ob sie, wenn sie jetzt vielleicht am Ende ihres Lebens ist, bereit ist, vor ihren Schöpfer zu treten, weil diese Möglichkeit besteht ja. Dass wir, wenn wir am Ende unseres Lebens sind und sterben, vor unserem Schöpfer stehen, vor diesem Gott, von dem die Bibel berichtet. Und habe da ziemlich klar sie gefragt und sie darauf hingewiesen, dass genau dieser Punkt entscheidend ist und dass wir in unserem Leben entscheiden müssen, ob wir Jesus annehmen oder nicht. Und dass es elementar wichtig ist, wenn wir vor Gott stehen, ob wir die Gnade Jesu für uns angenommen haben. Ich war heilfroh, dass ich diesen Brief geschrieben habe, weil 2 Wochen später hätte ich keinen mehr schreiben können. Ich glaube sogar eine Woche später, ich weiß es nicht. Und es war wunderschön zu hören von meinem Cousin. Sie hatten in einer Gebetszeit einen Eindruck, dass sie auf dem Weg zu Jesus ist. Das war unendlich tröstlich für mich. Also darf mich Gott wecken. Ich hoffe immer nur, dass ich dann nicht zu verschlafen bin. Darf er dich auch aufhalten? Deinen Tagesablauf mal stören? Es klappt was nicht so. Der Jan findet seinen Fahrradhelm nicht, sucht im ganzen Haus, halbe Stunde lang oder wie viel. Hinterher ist ihm aufgegangen, warum? Tja, Gott ändert mal eben den Zeitplan. Er hat einen alten Kollegen oder Freund getroffen, den er sonst, an dem er vorbeigefahren wäre. Und es war auch eine klasse Sache. Darf Gott dich mit Überstunden belasten, wenn du schon früh aufgestanden bist, den ganzen Tag gearbeitet hast, abends schon hier in der Gemeinde einen Lobpreisabend gemacht hast oder was? Und dann ruft jemand an. Ich erinnere mich gut, ich war auf dem Weg Richtung Dören und mein Tag war so. Früh aufgestanden, Arbeit, abends hier eine Gruppe geleitet und fahre nach Hause und da kommt ein Anruf, da braucht einer mein Gebet. Oh, ja, das ist ja jetzt eine Zumutung, ja. Und dann ging mir der Kopf so, oh Mensch, deine Familie wartet zu Hause, irgendwann muss doch mal gut sein. Reicht es jetzt nicht? Das kannst du denen doch gar nicht antun, ja. Die ganze Woche verzichten die auf mich, Dienstreisen dazwischen. Darf er dich mit Überstunden belasten? Ich bin dann an diesem einen speziellen Beispiel dorthin gefahren und habe mit demjenigen gebetet. Und das war gut so. Und es war wichtig. Und kam dann eben erst um 8:30 oder 9 nach Hause. Und es war für mich, also ich habe Tränen in den Augen gehabt zu sehen, meine Familie war zusammen, sie war fröhlich. Ich bin sofort reingekommen, sie haben mich nicht vermisst. Und ich merkte, Gott hat auch dafür gesorgt, dass da keiner auf der Strecke bleibt. Weil es ist auch nicht gut, wenn man so für Gott in der ganzen Welt unterwegs ist und zu Hause die eigene Familie, die versauert dann. Die hätte den Vater vielleicht auch gerne mal gesehen oder die Mutter. Der Schwester, dem Bruder, wie auch immer. Also habe ich mir irgendwann dann gemerkt, Gottes Zeitplan einfach annehmen, wenn er dran ist, ist viel wichtiger als ständig unter Strom stehen und denken so, ich muss jetzt sozusagen möglichst viel meiner Zeit immer Gott zur Verfügung stellen und gebe das so ein bisschen weg, ja. Und das ist anders geworden, wo es plötzlich eine Zeit ist mit Gott. Und ich gebe es nicht weg, sondern ich gebe es ihm hin und sage, okay, du darfst mich stoppen, du darfst mich mit Überstunden belasten, du darfst mich wecken, du darfst mich aufhalten, du darfst mich auch mal wohin schicken, wo es mir gar nicht passt. Und da passieren einfach super Sachen. Klar, wenn Gott am Werk ist, passieren einfach super Sachen. Und eine etwas vielleicht schwierigere Frage, darf Gott gar das Ende deiner Zeit hier auf der Erde bestimmen? Da ist es für uns ganz schwer. Wie viel Vertrauen haben wir aufgebaut zu Gott, dass er meine Zeit bis am Ende meines Lebens in der Hand hat? Wie weit bin ich bereit zu sagen, gut, mein Leben ist in deiner Hand? Ich glaube, da zucken wir schon ganz schön zurück. Und das ist eine Figur aus der Bibel, da ist das Alte Testament sehr aufschlussreich, die mich schon länger bewegt. Das ist König Hiskia, der König von Juda. Lebte so zwischen 700, 740 vor Christus bis vielleicht 691. Und er hatte eine wirklich gute Zeit mit Gott. Er hat für Gott dieses Volk wieder von diesen Götzen weggeholt, die sie angebetet haben, die sie verehrt hat. Er hat Gutes getan, Altäre, die für irgendwelche merkwürdigen Götzen gebaut waren, zerstört, dem Volk wieder gesagt, es gibt diesen einen Gott, das ist euer Gott. tadellos. Aber er wurde belagert, damals von diesem Sanherib, der die umliegenden Gebiete eigentlich schon überfallen und eingenommen hatte. Und jetzt steht er vor den Toren Jerusalems. Eine sehr unschöne Situation, weil diese, ich glaube Assyrer ist das, ne? Ein Assyrer, der zu dieser Zeit waren die Assyrer bekannt für ihre furchtbare Grausamkeit, mit der sie eigentlich Leben überhaupt nicht schonten. Eine furchtbare Situation. Und in dieser Situation wird Hiskia krank. Und er wird todkrank. Und hier tritt der Prophet Jesaja auf den Plan. Und man findet diese Geschichte von Hiskia sowohl in den Chroniken als auch in den Königen, also in den Büchern der Könige, als auch eben bei Jesaja, diesem Propheten. Und es passt soweit zusammen. Dieser Jesaja tritt auf den Plan und hat eine Botschaft für Hiskia. Und er sagt ihm, siehe Hiskia, du wirst sterben, du wirst nicht genesen. Wir finden das in 2. Könige 20, wer das nachlesen möchte. So spricht der Herr, sagt er, ich lese mal aus 2. Könige 20, 1. So spricht der Herr, bestelle dein Haus, denn du wirst sterben und nicht am Leben bleiben. Harter Tobak. Jetzt steht hier weiter, er wandte sein Antlitz zur Wand und betet zum Herrn. Ach Herr, gedenke doch, dass ich vor dir in Treue mit rechtschaffenem Herzen gewandelt bin, getan habe, was dir wohlgefällt. Und Hiskia weinte sehr. Er konnte das überhaupt nicht fassen. Hiskia wird noch mehr gebetet haben. Sicherlich ist auch in Hiskias Leben nicht alles sicherlich gut gegangen oder alles wundervoll gewesen und zu Gottes Freude. Aber das, was hier passiert, ist sehr interessant. Gott erhört sein Gebet und Jesaja, der schon wieder gegangen war, soll nochmal umkehren, um ihm zu sagen, höre, der Herr oder ich will 15 Jahre zu deinem Leben hinzutun und dich und diese Stadt erretten. Super. Soweit schön. Wenn man das weiterliest, findet man irgendwann, das Ende von Hiskia wird kaum so richtig beleuchtet. Man findet immer nur so Ansatzpunkte, dass das die letzten 15 Jahre gar nicht so gut gewesen sein konnte. Erstmal aber wird Hiskia mit dieser Botschaft überrascht, dass er weitere 15 Jahre leben darf. Und er sofort zu Jesaja, was ist das Zeichen, woran ich das erkennen kann? Und Jesaja spricht zu ihm, das Zeichen wirst du vom Herrn bekommen, dass der Herr, wie er zugesagt hat, entweder die Sonnenuhr, also die Schatten an der Sonnenuhr 10 Striche vor- oder zurückgehen lässt. Wähle aus. Und dann sagt er, ja, ist ja leicht, dass die Sonnenuhr nach vorne geht, das tut sie ja sowieso. Also wenn das das Zeichen sein soll, möchte ich gerne, dass es 10 Schritte zurückgeht. Oder Striche, wie auch immer. Und da rief der Prophet Jesaja den Herrn an, der Herr ließ die Schatten an der Sonnenuhr des Ahas 10 Schritte zurückgehen. Auch ein interessanter Punkt über Zeit, ja. Jetzt kann man länger darüber nachdenken, so ist das denn überhaupt möglich? So eine Sonnenuhr ist doch eigentlich unbestechlich. Wie soll denn das funktionieren? Bitte? Bei Josua lesen wir auch, dass einen Tag die Sonne nicht unterging, weil er kämpfen musste. Klar, irgendwie können wir es nicht rauskriegen. Rein physikalisch können wir uns nicht vorstellen, dass die Erde, die sich ja selber dreht und dann um die Sonne dreht, mal eben irgendwie ihre Drehung verändert oder ihre Rotation oder man kann nicht vorwärts drehen und gleichzeitig im gleichen Maße rückwärts drehen. Physikalisch nicht möglich. Ich weiß es nicht. Ich muss gestehen, ich habe lange Zeit geliebäugelt mit einer Geschichte, die erzählt wurde, dass bei der NASA mal gerechnet wurde für die Phasen der Mondlandungen. Und da haben sie eben interpoliert und haben lange nach hinten gerechnet und dann fehlte ihnen ein Tag. Und ich dachte immer, das ist doch mal toll, wo sich das wissenschaftliche Erkennen wirklich mit dem, was die Bibel beschreibt, übereinstimmen lässt. Ich muss heute gestehen, ich denke, diese Geschichte ist wirklich erfunden mit der NASA, weil bei der NASA ist sowas nicht bekannt. Und wir sollten tunlichst vermeiden, solche angeblichen Beweise für die Besonderheiten, die da passiert sein sollen, heranziehen zu wollen. Das ist gar nicht unsere Aufgabe. Unabhängig davon, ob ich Gott zutraue, dass er eine Sonnenuhr 10 Schritte zurückgehen lässt. Unabhängig davon. An dieser Stelle hier erhält Hiskia nochmal 15 Jahre seines Lebens. Aber es ist nicht immer gut. Diese Geschichte ging nicht gut aus. Während seiner Regierungszeit musste Gott ihm sagen, Hiskia, das war nicht gut, was du gerade getan hast. Er hat einen großen Fehler begangen, der später, als er dann tot war, seinem Volk elende Belagerung bzw. Gefangenschaft gebracht hat. Sie wurden ausgeplündert bis zum letzten Silber. Und wenn das die Konsequenz ist, dass 15 Jahre mehr letztendlich aber nicht 15 Jahre besser werden, dann müssen wir überlegen, wollen wir unsere Zeit in Gottes Hand lassen? Und auch den Zeitpunkt, wann wir hier auf der Erde zu Ende gekommen sind? Oder lieber unsere eigenen Vorstellungen und Wünsche durchsetzen wollen? Wem vertraue ich mehr? Ich für mein Leben sage, ich will meine Zeit in Gottes Hände legen. Und wenn er sagt, der Zeitpunkt ist gekommen, dann möchte ich ihm vertrauen, dass er weiß, es ist der beste Zeitpunkt. Wenn deine Zeit noch nicht in Gottes Hände ist, dann denke darüber nach, ob das vielleicht der bessere Weg ist. Amen.